Lust oder Last, die Zeitpunkte hier im Kulturradio vom RBB heute mit einem Puzzle weiblicher Leidenschaften und sexueller Vorstellungen und mit der Frage, wie denn eigentlich die Sexualität der Zukunft aussehen wird. Und diese Frage geht jetzt an die Kulturwissenschaftlerin Sophie Wennerscheid, denn gerade ist erschienen ihr Buch Sex Machina zur Zukunft des Begehrens. Und da geht es genau um diese Frage, also darum, wie neue Technologien, neue Möglichkeiten, vielleicht auch neue Bedürfnisse unser Begehren und unser Sexleben verändern. Frau Dr. Wennerscheid, weibliches Sexleben, und um das geht es ja bei uns heute. Wird das in Zukunft ganz anders aussehen als heute?
Ja, Fragen, die Zukunft betreffen, sind natürlich immer groß und schwierig zu beantworten. Meine Vermutung wäre, die gleichzeitig aber auch eine Hoffnung ist, dass es noch befreiter, noch selbstbestimmter und auch noch lustbetonter wird und dass wir in dem Zusammenhang keine Angst haben müssen vor neuen Technologien, wir als Frauen, aber auch wir als Menschen insgesamt, sondern dass wir da auch neue Möglichkeiten nutzen können und in unsere Sexualität, in unser Sexualleben integrieren können. Wie genau das aussieht, das lässt sich schwer vorhersagen. Wir haben natürlich Ansätze in der Virtual Reality oder viele reden jetzt auch immer über Sexpuppen und dann schon Sexroboter, wobei es die tatsächlich so noch nicht gibt. Und avancierte Sextoys oder Sextoys, die mit künstlicher Intelligenz versehen wird. Also insofern zeichnen sich da natürlich schon Wege ab. Bisher steckt da schon noch viel in den Kinderschuhen. Man denkt immer, es muss doch jetzt ganz schnell, muss die Technik sich entwickeln und dann funktioniert das alles ganz hervorragend. Das sagt man schon seit einigen Jahren. Insofern ist das tatsächlich schwierig zu prognostizieren, wann wir jetzt mit so etwas Ähnlichem wie einem Sexroboter Sex haben könnten. Da möchte ich mich zurückhalten mit Prognosen.
Nun haben wir ja schon von dem Erfolgsmodell Womanizer gehört, also dieser neuen Form des Vibrators. Welche Maschinen werden es in Zukunft sein, wenn Sie sagen, Sexroboter gibt es noch nicht? Gut, stelle ich mir auch immer schwierig vor. Also bei Männern ist das mit den Puppen, kann man relativ einfach eigentlich operieren. Bei Frauen ist es vielleicht dann doch ein bisschen komplizierter. Also um welche Maschinen geht es?
Das Neueste sind wahrscheinlich Vibratoren, die man per App bedienen kann, also dann auf Entfernung hin. Der eine Partner sitzt zu Hause am Schreibtisch, der andere oder die andere auf einer Konferenz trägt einen Vibrator, der dann unvorhergesehen für die eine Person gestartet werden kann. Das kann natürlich zu bizarren und auch ja durchaus reizvollen Situationen führen. Also das gibt es ja schon. Das kann ich mir vorstellen, dass das auch noch, also wenn sich das technisch noch weiter verbessert und also Datensicherheit ist da ja auch ein großes Thema. Wenn es sicherer wird, das wird sicherlich zunehmen. Mich hat für eigentlich in erster Linie tatsächlich interessiert, also insofern ist Maschine ein gutes Stichwort. Also ein Sextoy benutzen wir ja als Gegenstand, als Werkzeug, als Instrument, als Objekt. Eine Maschine, die jetzt so in Richtung Sexroboter geht oder Maschinen, die mit künstlicher Intelligenz versehen sind, die haben natürlich einen ganz anderen Status, also einen simulierten Subjektstatus, aber also da gibt es ja ein Gegenüber. Das ist nicht einfach ein Toy, was ich in die Hand nehme, sondern das ist ein Gegenüber, mit dem oder mit der ich dann interagieren kann. Und damit verändert sich natürlich auch meine Position. Das war das, was mich interessiert hat. Also wie können wir uns Mensch-Maschine-Interaktion vorstellen und welche Begehrenspotenziale setzt das frei? Und wenn wir das Wort Sexroboter hören, dann denken wir meistens an ja so Stereotype Sexpuppen. Das sind dann ja auch meistens weibliche Modelle. Das Stichwort Maschine könnte uns auf die Idee bringen, dass wir auch diesen Maschinencharakter der Maschine akzeptieren. Das muss keine humanoide, also menschenähnliche Maschine sein. Es könnte auch, es gibt so Maschinen, die wie so eine Art Kran aussehen, mit dem man tänzerisch interagiert. Also es gibt auch in der Kunst, gibt es da schon neue Entwicklungen. Oder man kann sich einfach computergesteuerte Hände vorstellen, die einen berühren. Auch da gibt es Beispiele aus der Kunst. Und wie man darauf reagiert, das interessiert mich. Und also das interessiert mich auch theoretisch. Was heißt das, wenn wir mit Maschinen interagieren? Was macht das mit uns? Wie verändert uns das? Weil das bringt uns ja erstmal in eine, nicht in eine defizitäre Position, aber in eine, wo wir auch reagieren müssen. Also wir geben da ja auch Macht ab. Insofern setzt das so ein Spiel von Macht- und Kontrollfantasien in Gang, das ich jetzt beim Vibrator nicht habe. Also der Vibrator kann mir jetzt per se nicht gefährlich werden. Ich würde mir jetzt auch nicht erhoffen, dass ein Sexroboter mir gefährlich wird. Aber es gibt da, also das ist natürlich eine ganz fremde und mir unbekannte technische Größe, zu der ich mich irgendwie verhalten muss.
Aber das heißt natürlich in der Vorstellung, ich brauche eigentlich keinen anderen Menschen mehr.
Muss nicht so sein. Also nur weil ich Sextoys gibt es schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, seit sehr, sehr langer Zeit. Dadurch hat sich ja der Sex zwischen Menschen verändert, aber er ist ja nicht weniger geworden. Also das hat man in Liebesbeziehungen, in Sexualbeziehungen integriert. Ich glaube auf keinen Fall, dass der zwischenmenschliche Sex, dass der verloren geht. Also das ist eine Erweiterung unserer Sexualität, aber keine Verdrängung. Also wir können da auch an Smartphones oder ähnliches denken, das verändert unsere Kommunikation, es verändert unser Sein in der Welt. Es gibt da natürlich auch immer negative Aspekte, aber es wird nicht aufhören, dass wir als Menschen auch das Bedürfnis haben, miteinander zu sprechen, direkt miteinander zu sprechen, uns direkt zu berühren.
Und für Frauen heißt das was? Dass sie damit eine ganz neue Möglichkeit auch der Bestimmtheit haben könnten?
Also erstmal möchte ich dafür plädieren, dass wir uns das trauen zu denken. Also wie ich eben gesagt habe, wenn wir jetzt an Sexpuppen denken, dann sehen wir da so nach Pornovorbildern großbusige Puppen vor uns, die für Männerfantasien gemacht wurden. Muss ja aber nicht so bleiben. Also man kann die sich ja auch sehr individuell gestalten. Das hat es in der Geschichte auch schon gegeben. Oskar Kokoschka zum Beispiel hat sich auch, nachdem seine Beziehung mit Alma Mahler in die Brüche gegangen ist, eine Puppe nach ihrem Ebenbild herstellen lassen. Und so können wir uns das natürlich auch als Frauen vorstellen. Wenn wir in die Geschichte zurückschauen, waren es immer nur Männer, die sowas gemacht haben. Deswegen mal die Blickrichtung sich trauen, umzukehren und zu überlegen, was wäre für mich als Frau da reizvoll?
Ich glaube, das ist so das Entscheidende, bevor jetzt alle sofort sagen, meine Güte, nur noch mit Puppen und nur noch Maschinen, dass Sie in Ihrem Buch, was Sie gerade auch gesagt haben, dafür plädieren, das überhaupt zu denken. Also, dass man schaut, welche Entwicklungen gibt es, wie gefährlich meinetwegen können auch bestimmte Entwicklungen sein, was gibt es an Veränderungen, aber erstmal zu schauen und sagen, alles ist möglich und erstmal denken, und dann heißt das ja immer noch nicht sofort, dass es in der Wirklichkeit so ist. Sie haben aber eine Geschichte tatsächlich in der Realität schon ausprobiert. Das ist in Ihrem Buch so, dass man in der Tat etwas schluckt, weil da geht es um eine ganz bestimmte Art von virtuellem Sex, der schon möglich ist. Erzählen Sie was darüber.
Also ich bin ja keine Journalistin. Ich habe keine Feldforschung betrieben oder nur ganz punktuell. Und in dem Fall war es so, dass ich Kontakt aufgenommen habe mit einem Virtual Reality Pornostudio und gesagt habe, kann ich mal vorbeikommen? Ich würde mir das gerne mal angucken. Und bin dann dahin und habe mit den Machern gesprochen und die stehen in den Startlöchern sozusagen, arbeiten, um diese virtuellen Welten zu schaffen, in die man sich dann einloggen kann und wo man dann, so wie wir es auch aus Second Life oder Ähnliches kennen, Sex haben mit den jeweiligen Avataren oder Figuren. Das war eine interessante Erfahrung. Das hat nicht sehr lange gedauert. Also es war nur ein relativ kurzer Clip, in den ich da sozusagen eingestiegen bin. Bin da in den Körper eines Mannes geschlüpft, der dann Sex mit einer weiblichen Figur hatte, was auch daran liegt, dass auch da natürlich die Branche wendet sich in erster Linie an Männer. Also das war jetzt kein in dem Sinne ein Überschreiten der Geschlechtergrenzen, dass ich jetzt sozusagen in diese Männerfigur, ich hatte da keine Wahl, mir blieb nur die Männerposition, weil es gibt bisher nur diese männliche Figur, die da als Besucher reingeht. Aber natürlich war das interessant. Also man ist in dieser 3D-Welt, man ist in dieser virtuellen Welt, man hört Geräusche, man hört Musik, man steuert die Bewegung der eigenen Figur über Manuale, die man in den Händen hält. Bisher ist das noch eingeschränkt, was man da tun kann. In dem Fall war es eben so, dass sich diese weibliche Figur dann auf meinen, in Anführungsstrichen, Schoß gesetzt hat. Und wenn ich die am Nacken berührt habe mit meinen virtuellen Händen, hat sie sich nach vorne gebeugt und gestöhnt. Also so in die Richtung kann man sich das vorstellen. Ja, wenn das nicht so nach so einem Stereotypenmuster abläuft, wie das jetzt hier vorgegeben war, kann ich mir auch das durchaus interessant vorstellen, würde mich da in so eine Spielewelt reinbegeben, würde in Rollen schlüpfen, die ich ansonsten nicht einnehme und würde dort als jemand anders agieren.
Aber das ist ja schon verrückt, oder? Also Sie haben ja die Geschlechtergrenze tatsächlich überschritten. Also Sie sind eine Frau, die jetzt als Mann Sex mit einer Frau hat.
Ja, das stimmt. Also das sexuelle Erleben hielt sich in Grenzen. Also das Erregungspotenzial war noch einigermaßen überschaubar. Erregender war eigentlich jetzt, also jetzt nicht im sexuellen Sinne, sondern einfach in diesem Studio zu sein, in dieser Welt zu sein, die ganzen jungen Leute da zu sehen, die an ihrem Computer sitzen und diese Bildwelten mit großer Ernsthaftigkeit entwerfen und demjenigen, der das alles initiiert hat, ja, so ein bisschen über die Schulter gucken zu können, der zumindest jetzt auch auf der Homepage des Unternehmens dafür geworben hat, dass es sich nicht nur an männliche Kunden wendet, sondern dass sozusagen die ganze queere Palette bedient wird. Ob sich das dann so umsetzt, das bleibt abzuwarten. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Aber das Versprechen war es erstmal.
Mehr über diesen Versuch, aber auch über alles andere, können Sie in dem neuen Buch von Sophie Wennerscheid lesen. Sex Machina ist im Mattes und Seitz Verlag erschienen. Gerade kostet 24 Euro zur Zukunft des Begehrens. Also neu und anders denken, was alles möglich ist. Haben Sie denn, Sophie Wennerscheid, den Eindruck, dass nach dieser, das war ja heute sozusagen unsere Ausgangssituation, dass nach dieser ganzen MeToo-Debatte für Frauen sich da auch was verändert hat? Also nicht so sehr in der Rolle des Opfers, sondern zu sagen, das heißt jetzt auch sowas für uns, was anders und neu gehen soll.
Ja, also so wie wir gerade drüber gesprochen haben, würde ich das in Richtung so eines Ermächtigungsdiskurses denken wollen. Also das ist nichts, was ich jetzt in dem Buch so fokussiert habe. Da ging es mir wirklich darum, so Begriffe von Natürlichkeit und Künstlichkeit neu zu denken. Aber jetzt in dem Kontext, wie Sie das in der Sendung präsentiert haben, ja, es hat was mit Ermächtigung zu tun. Mit Selbstermächtigung, mit weiblicher Selbstermächtigung.
Vielen Dank, Mattes und Seitz, Sophie Wennerscheid, Sex Machina.
It's time to let things go.